Ja, wir sind mitten in dieser Konferenz. Wir haben vieles gehört, was Franz heute Morgen uns weitergegeben hat. Dieses Herz der Barmherzigkeit zu haben, das einander zugewandt ist, den anderen aus der Perspektive Gottes zu sehen und ihn mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Barmherzigkeit zu sehen. Durch seine Fehler hindurch, durch seine Unreifen hindurch. Das hat mich sehr angesprochen auch. Und auch diese Frage, sind diese Pharisäer und Schriftgelehrten, bin ich nicht manchmal das auch selber? Dieser Spiegel, der uns da hingehalten wurde, das hat mich auch sehr bewegt. Und heute Nachmittag hatte ich in meinem Workshop das Thema Entwicklungsprozesse oder Veränderungsprozesse begleiten. Und das ist auch das Thema heute Abend. Ich möchte einfach kurz einige Gedanken weitergeben. Was ist eigentlich ein Veränderungsprozess oder wie können wir uns darauf einlassen? Und das Wichtigste möchte ich vorab stellen, wenn wir von Veränderungsprozessen sprechen, sei das jetzt in meinem eigenen Leben, sei das in der Entwicklung oder im Weg einer Gemeinde oder wie auch immer, das sind nie eigene Ideen oder Wünsche. Es geht nicht darum, dass Leute, die sehr innovativ sind, sehr fantasievoll sind, sehr unternehmenslustig sind, einfach ihre Ideen umsetzen. Sondern wenn wir von Veränderungsprozessen sprechen, geht es immer darum, dass Gott eine Idee hat. Gott hat einen Weg, Gott hat einen Plan und er möchte uns mit hineinnehmen in diesen Plan. Er möchte uns mit hineinnehmen auf diesen Weg und dann verändert sich in unserem Leben etwas. Und wenn ihr in die Bibel schaut, dann finden wir ganz, ganz viele solche Beispiele, wo Gott Veränderungsprozesse auslöste, anstieß und die Menschen waren herausgefordert, da mitzukommen, auf das Reden Gottes, auf die prophetischen Worte Gottes zu reagieren und sich dann entsprechend in Bewegung zu setzen. Es war nicht Noahs Idee, das mit der Sintflut. Der hat nicht gedacht, oh, das wäre noch cool, jetzt wenn da so eine Sintflut käme, ich baue mal ein Schiff. Sondern es war Gottes Idee. Es war Gottes Gericht, eine dramatische Idee. Und jetzt kommt diese Offenbarung, dieses Reden Gottes zu diesem Noah, der ihm sagt, bau diese Arche, das wird die Rettung sein und nimm alle Tiere, je ein Paar und geh mit deiner Frau und deinen Kindern und Schwiegertöchtern da rein. Das war nicht Noahs Idee. Und ihr kennt vielleicht das Lied von Mani Matter, wo er diese Geschichte vertont und man begriff, dass die Leute gesagt haben, dem Mann, dem spinnt's. Also man begreift, dass die Leute sagten, der Mann, der ist ein bisschen durchgeknallt, auf Deutsch. Und so ist das. Wenn Gott uns herausfordert, Dinge zu tun, mit in Veränderungsprozesse hineinzunehmen, dann fühlt sich das für diejenigen, die sich da in Bewegung setzen müssen, oft sehr unangenehm an. Und das ist, wenn ihr jetzt da ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen weiter, einfach Beispiele, nur so durchs Alte Testament, stellt euch mal die Geschichte Abrahams vor. Der lebt da ganz friedlich in diesem Land und auf einmal spricht Gott zu ihm, verlass dieses Land. Geh hinaus aus deinem Vaterland, aus deiner Familie und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Das war nicht seine Idee. Der hatte nicht den Eindruck, hey, das ist hier langweilig, ich möchte wieder mal ein bisschen reisen, ich mache mich mal auf und hoffe, dass Gott mich dann auch noch führt und segnet. Das war Gottes Idee, es war Gottes Absicht. Er hat ihn da hinausgerufen und Abraham hat sich auf diesen Weg begeben. Und er hat selber nicht gewusst, wo diese Reise hinführt. Das ist ein göttliches Sich-Aufmachen, göttliche Veränderungsprozesse. Oder stellt euch diesen Josef vor, als er von den eigenen Brüdern in diesen Brunnen geworfen wurde und eigentlich hätte er getötet werden sollen und dann hatte dann einer doch noch Erbarmen und hat ihn da wieder rausgeholt und gesagt, wir verkaufen doch den als Sklaven, als gerade so eine Karawane vorbeikam. Und dann ist er nach Ägypten gekommen als hebräischer Sklave, wurde da auf dem Sklavenmarkt verkauft und kam in ein Haus eines hohen Angestellten des Potiphars, ein hoher Angestellter des Pharaos und hat da als Sklave gedient. Das war nicht seine Idee. Er hat nicht gesagt, wow, ich gehe mal nach Ägypten und mache da ein bisschen Au-pair oder, weiß nicht, wie man dem sagt, ein bisschen Studentenaustausch und lerne mal die Sprache und die Kultur. Das war nicht seine Absicht, seine Idee. Aber Gott hat auch die üblen Absichten seiner Brüder gebraucht, um etwas vorzubereiten, damit dann später, als diese Hungersnot kam, die Brüder und dann auch das ganze Volk Israel eben nach Ägypten ging und dort diese Hungersnot überlebt hat und versorgt wurde. Gott hat das gebraucht. Und dann haben wir die andere Bewegung, 400 Jahre später. Ich habe gestern die Begebenheit erzählt, wie Mose berufen wurde, dieses Volk wieder rauszurufen aus Ägypten. Das war nicht dem Mose seine Idee. Das war Gottes Idee. Gott hat auf das Schreien dieses Volkes nach Befreiung reagiert und hat daraus den Mose gerufen, gesalbt, bevollmächtigt, ihm das Mandat gegeben, geh du hin zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Und dann hat sich dieses Volk nach langem, da waren die 10 Plagen und alles, hat sich das Volk aufgemacht und hat dieses Ägypten verlassen, zog durch die Wüste. Und dann war ein ganz spannender Prozess, das ist für mich sinnbildlich, diese Wüstenwanderung. Es gibt ein ganzes Kapitel im zweiten Buch Mose, das beschreibt eindrücklich, wo die überall Halt gemacht haben. Und diese Orte nochmal beschrieben werden, es ist 4. Mose 33, das ist die Zusammenfassung, wo all diese Aufenthaltsorte der Israeliten während dieser 40-jährigen Wanderschaft aufgezeichnet wurden. Und das Spannende, wenn wir diese Geschichte anschauen, ist ja, sobald das Volk Israel aus Ägypten auszog, hat sich Gott ganz sichtbar in dieser Wolkensäule am Tag und in dieser Feuersäule in der Nacht offenbart, dass es seine Gegenwart war mit dem Volk, sichtbar. Und jedes Mal, wenn sich diese Wolkensäule erhoben hat und sich fortbewegte, musste sich das Volk Gottes in Bewegung setzen und musste mitgehen, Schritt halten, sich wieder die Zelte zusammenbrechen und weiterziehen bis da, wo sich diese Wolke wieder setzte. Und dann wussten sie, jetzt können wir uns wieder lagern. Das war nicht dem Mose seine Idee. Das war nicht irgendwie dem Volk seine Idee. Da hat nicht jemand gesagt, oh, hier wäre noch ein netter Ort zum Campen. Da ist gerade ein bisschen schattig, da hat es noch ein paar Palmen und da ist eine Quelle. Lass uns doch hier die Zelte aufstellen. Nein, das war Gottes Absicht. Er ging voran. Und es war die Verantwortung des Volkes, mit Gott Schritt zu halten. Das scheint mir ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip sehen. Und dann war das lebensgefährlich. Stellt euch mal vor, jetzt würde einfach irgendeiner dieser Israeliten eines Morgens sagen, jetzt hat sich diese Wolkensäule schon wieder erhoben. Jetzt haben wir erst gerade die Zelte aufgebaut, jetzt haben wir uns gerade nett hier eingerichtet. Also jetzt mag ich nicht. Ich bleibe mal da. Was geschieht mit der Person? Und das Volk zieht weiter, die Wolkensäule zieht weiter und die Person ist Mutterseelen alleine in einer Wüste. Und sie wird da sterben. Also wenn wir nicht mit Gottes Willen, mit Gottes Plänen Schritt halten, gehen wir aus seinem Schutz, aus seinem Segen, aus seinen Absichten hinaus und es stirbt etwas. Manchmal stirbt es auch in uns, auch wenn wir noch äußerlich leben. Und ich denke, einer der dramatischsten Veränderungsprozesse, man könnte jetzt hier noch ganz viele andere Geschichten aus dem Alten Testament erwähnen, aber ich möchte mich da etwas kurz halten. Also einer der dramatischsten Unterschiede oder Veränderungsprozesse, die Gott dann auch wieder selber initiiert hat, ist, als er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde schickte. Stellt euch mal vor, was das für eine dramatische Veränderung mit sich brachte. Franz hat uns heute Morgen ein Beispiel erzählt, wie diese Pharisäer getickt haben und diese Schriftgelehrten. Das waren die Theologen von damals. Das waren die, die das Wort Gottes studiert hatten, die wussten, wer Gott ist, die kannten die Gesetze, die wussten, wie sie sich zu verhalten hatten, die hatten Regeln für alles und die hatten eine klare Vorstellung, wie das sein wird, wenn dann der Messias kommt. Das wussten sie, da wird ein Erlöser kommen. Da wird ein Sohn Davids kommen und der wird sich wieder auf diesen Thron Davids setzen und der wird ein ewiges Königreich aufrichten. Das stand in ihren Schriften und das steht heute noch in unserem Alten Testament. In diesen prophetischen Schriften ist das alles aufgeschrieben und die wussten das. Und die hatten ganz konkrete Vorstellungen, wie das dann sein wird, wenn dann dieser Messias auftreten wird. Die wussten, dass der kommen wird und den Thron Davids als den Königsthron wieder besteigen wird. Und dann wussten sie, dann wird er das Reich Israel wieder zu einem mächtigen Königreich machen, genauso wie es war zur Zeit von David und zur Zeit von Salomo. Und sie wussten, die Besatzung der feindlichen römischen Armee, mit dem würde er ein Ende machen und würde sie wieder zu einer glorreichen Nation führen. Das war ihre theologische Vorstellung. So haben sie die Schrift interpretiert. Und jetzt kommt dieser Jesus und der reitet nicht auf einem weißen Pferd in Jerusalem ein, sondern auf einem Eselsfohlen. Und der ist so anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und selbst Johannes der Täufer, der gesagt hat, als er Jesus kommen sah, der war da am Taufen, am Jordan, und dann auf einmal kommt Jesus auf ihn zu und Johannes der Täufer war ein Prophet und er hat erkannt im Geist und hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und dann sagt er ihm, du, eigentlich müsstest du mich taufen. Aber Jesus hat gesagt, nein, ist schon gut, ich lasse mich von dir taufen und er hat es gemacht. Selbst dieser Johannes der Täufer, der diese gewaltige Offenbarung über Jesus Christus hatte, war dann auf einmal unsicher. Als er im Gefängnis war, hat er Boten zu Jesus schicken lassen und ihn fragen lassen, du bist du wirklich der, auf den wir warten? Selbst er war verunsichert. Jesus hat nicht in das Schema, in den Plan gepasst, das sich die Leute gemacht haben. Und ich glaube, genau das ist eines der Probleme, die wir heute auch haben. Wir haben manchmal so unsere Vorstellungen oder unsere Ideen, wie etwas dann sein wird. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, wir haben heute mal darüber gesprochen, Martin und ich, seit über 20 Jahren beten wir und ringen wir für Erweckung in diesem Land. Das sind Verheißungen von vollen Fußballstadien und so weiter. Und da haben wir so konkrete Vorstellungen, Visionen. Aber könnte es sein, das ist nur so eine Vermutung oder eine Frage, könnte es sein, dass die Art und Weise, wie Gott das macht, vielleicht ganz anders ist, als wir uns das so vorstellen? Und wenn unsere Herzen nicht offen sind, nicht weich sind, nicht im Einklang sind mit dem Herzen Gottes, wenn unsere Herzen nicht in dieser Barmherzigkeit gegründet sind, was das Zentrum des Zentrums des Zentrums des Allerheiligsten war und somit eigentlich auch von uns sein müsste, dann laufen wir Gefahr, dass wir unsere eigenen Pläne, unsere eigenen theologischen Schlussfolgerungen haben und dass wir eben genau dann zu Richtern werden und verurteilen, wenn sich Dinge nicht so entwickeln oder darstellen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kann aus einer lebendigen Bewegung eine tote Religion werden oder eine tote Tradition. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn wir von Veränderungsprozessen sprechen, ist einfach dieses demütige Herz zu haben und zu wissen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Pläne und um meine Vorstellungen, wie ich mir jetzt das Königreich Gottes vorstelle oder wünsche, sondern es geht darum, dass seine Ideen und seine Wege offenbar werden. Und da ist die einzige Haltung, die ich einnehmen kann, die Haltung des hörenden Jüngers. Höre, nein. Sprich, Herr, dein Knecht hört. Höre, Israel, war dieser Ruf Gottes an sein Volk. Höre. Und ein Beispiel ist für mich einfach wie David, der König David, auch bevor er König war, das gelebt hat. Wir lesen, wenn wir über das Leben von David sprechen, immer wieder, wie er das Angesicht und die Anweisung Gottes sucht. Ein Beispiel ist 1. Mose 23, Vers 1 und 2. Und es wurde David angesagt, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die Tennen. Da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. Und wenn ihr die Geschichte Davids etwas kennt, merkt ihr, das kommt immer und immer und immer wieder vor. In jeder Situation, in jeder Entscheidung, die David treffen muss, kommt dieser Vers wieder vor und David suchte das Angesicht des Herrn und David befragte den Herrn. Und der Herr gab ihm Anweisungen und David hat immer genau das getan, was Gott ihm offenbart hat. Und darin war er siegreich. Ich habe das heute Nachmittag auch in unserem Workshop gesagt, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Das ist für mich ein Schlüssel, dass wir fähig sind, auf die Stimme Gottes zu hören. Dass wir gelernt haben, zu hören, wie Jünger hören. Dass sie die Stimme unseres Meisters kennen und auf sein Reden reagieren. In all den Veränderungsprozessen, die wir als Gemeinde in den letzten so 18 Jahren oder so durchgegangen sind, wir haben immer mit dem Leitungsteam zusammen Gott nach Weisung gefragt und genau das gemacht, was David auch gemacht hat. Einfach Gott gefragt, was sollen wir tun? Was ist dran? Was ist der nächste Schritt? Und wenn Gott nichts gesagt hat, haben wir auch nichts gemacht. Aber wenn Gott Weisung gegeben hat, wenn Gott Anordnung gegeben hat, dann haben wir das gehört, wir haben diese Eindrücke geprüft und wenn wir eins waren darin, haben wir gesagt, okay, wir glauben, Gott hat gesprochen, in diese Richtung könnte es gehen. Und dann haben wir mit der Gemeinde gesprochen, wir haben mit den Teamleitern gesprochen und wenn wir spürten, da ist eine Resonanz, wir können in diese Richtung gehen, haben wir dann einen Veränderungsprozess eingeleitet. Und ich glaube, das ist das Geheimnis einer lebendigen, dynamischen Gemeinde, dass sie am Puls Gottes ist und am Puls Gottes bleibt. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie die erste Gemeinde unterwegs war, das ist ja extrem spannend. Mich fasziniert das immer wieder, wenn ich Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5 lese, was da für eine Dynamik in dieser Gemeinde drin ist. Und wie Gott führt, wie Gott neue Menschen dazu führt, wie er Wunder tut und so weiter und so fort. Und dann fragt man sich, wie konnte aus einer solchen geistgeleiteten Bewegung ein paar hundert Jahre später eine so starre, statische Kirche werden, die bis ins Mittelalter hinein zu einem politischen Machtinstrument wurde. Und das hat mit dem zu tun. Wenn wir aufhören, auf Gott zu hören, wenn wir meinen, wir haben jetzt die Wahrheit, wenn wir aufhören, auf neue Offenbarungen, auf neues Reden Gottes zu hören, wenn wir einfach meinen, jetzt haben wir das Level der Erkenntnis erreicht, jetzt ist gut, jetzt können wir uns da ausruhen, jetzt können wir uns etablieren, jetzt können wir ein schönes Gemeindegebäude bauen, jetzt können wir und so weiter. Das ist der Anfang des Endes. Aber Gott lässt uns nicht da drin. Er lässt uns nicht in diesen starren religiösen Formen und Institutionen stecken, sondern er ruft uns immer wieder hinaus. Diese Reformation, die wir letztes Jahr zum 500. Mal gefeiert haben, ist ein gewaltiger Ruf Gottes in eine Situation hinein, wo ganz vieles starr geworden ist und tot geworden ist, was mal lebendig war. Und da braucht er einzelne Menschen, die er anspricht, die er berührt im Herzen und schenkt ihnen neue Offenbarung und auf einmal merken die, Moment mal, da gibt's noch viel mehr. Da stimmt was nicht. Da muss etwas reformiert werden. Und jetzt kannst du mal die Folie einblenden, die ich da mitgebracht habe. Das ist so eine Aufstellung, wie das so kirchengeschichtlich in den letzten 500 Jahren, was sich da alles so bewegt hat. Das fängt da schon ein bisschen vor der Reformation an. Wir sehen das hier am linken Bildrand. Da waren die Waldenser, da waren die Hussiten, die Katharer. Das waren vorreformatorische Erneuerungs- oder Erweckungsbewegungen. Und was ist denen passiert? Die wurden auf brutalste Weise von der römisch-katholischen Kirche verfolgt, die wurden als Ketzer geachtet, eingesperrt, verbrannt. Und dann mit der Reformation gelang ein Durchbruch. Auch hier gab es gewaltigen, massiven Widerstand. Es gab Glaubenskriege, es hat ganz Europa in einen gewaltigen Krieg gestürzt. Glaubenskriege, Reformierte gegen Katholiken, ein düsteres Thema. Aber etwas von dem, was Gott erweckt hat, ging weiter. Und aus dieser Reformation sind so drei Hauptrichtungen gegangen: die lutherische Kirche in Deutschland, die reformierte Kirche in der Schweiz und dann die anglikanische Kirche in England. Das waren so drei Hauptrichtungen. Und aus diesen Bewegungen hat sich dann wieder etwas weiterentwickelt. Auch diese Kirchen sind irgendeinmal wieder starr geworden. Und es hat neue Bewegungen gegeben. Und das Interessante, eine der ersten Bewegungen nach der Reformation oder fast gleichzeitig mit der Reformation war ja diese Täuferbewegung. Die Täufer waren Leute, die gemerkt haben, ja Moment einmal, das mit der Säuglingstaufe, das stimmt ja so gar nicht, das finden wir ja nicht so in der Bibel. Das ist so eine kirchliche Tradition. Eigentlich geht es darum, dass Menschen, die diesen Christus erkennen, die eine Wiedergeburt erleben, sich dann taufen lassen und die haben das so praktiziert. Waren leidenschaftliche Nachfolger von Christus, und was ist ihnen passiert? Von wem wurden die verfolgt? Ja, nicht von der römisch-katholischen Kirche, nein, die wurden von der reformierten Kirche verfolgt. Die waren dann eine Bedrohung für die Reformation, weil die wie übers Ziel hinausschossen und machten, dass die ganze Reformation nicht mehr gesellschaftskompatibel sich entwickeln konnte. Und das ist für mich eines der Warnungen, die ich hier drin sehe. Du kannst in einer Bewegung sein, du hast die Stimme Gottes gehört, du hast dich in Bewegung gesetzt, du bist aus alten Strukturen, Traditionen rausgetreten, du hast die Stimme Gottes gehört, du hast dich in Bewegung gesetzt, du hast Neues entdeckt, neue Offenbarungen erhalten, du bist begeistert von dem, du teilst das. Und jetzt kommt plötzlich einer, der hat eine weiterführende Offenbarung, die du nicht hast. Und dieser eine, der wird jetzt für dich zur Bedrohung. Das kann ja nicht sein. Ich bin hier schließlich der Reformator. Und dann werden wir wieder zu diesen Richtern, zu diesen Urteilen und Verurteilen, und zu Gegnern dessen, was Gott am Aufwecken ist. Aus der anglikanischen Kirche ist dieser Methodismus dann entstanden mit John Wesley im 18. Jahrhundert. Dann kam um 1900 die Pfingstbewegung. Da wurde ganz neu entdeckt die Gaben des Geistes, die übernatürliche Wirkungskraft des Heiligen Geistes. Da wurde wieder Sprachengebet entdeckt, prophetisches Reden entdeckt. Die Leute waren begeistert und sie wurden geächtet, abgelehnt, verurteilt. Von wem? Von denen, die vorher Offenbarungen hatten, die sich vorher von der reformierten Kirche distanziert hatten, die in ihrer liberalen Theologie das Wort verlassen hatten. All die freikirchlichen Strömungen, die im 19. Jahrhundert entstanden, Erweckungsbewegungen, die damals entstanden sind. Auf einmal haben sich die zusammengedacht, das kann nicht von Gott sein. Die haben diese Berliner Erklärung unterschrieben in Deutschland. Und fast die ganze evangelikale, kirchliche Welt hat gesagt, das ist nicht von Gott, das ist von einem Geist von unten. Aber Gott hat da nicht aufgehört, sondern er ging weiter mit dieser, es kam dann die charismatische Bewegung, so um 1960. Und für mich ist das eine ganz spezielle Bewegung, die charismatische Bewegung. Weil das Schlimme war eigentlich eben, dass die Pfingstbewegung, als Gott diese Geistesgaben eigentlich schon seiner Gemeinde schenken wollte, durch diese Ablehnung wurde das dann wie isoliert und nur die Pfingstler hatten das dann und die anderen hatten das nicht. Und dann hat Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit weltweit nochmal einfach seinen Geist ausgegossen. Und auf einmal erleben Katholiken, erleben Reformierte, Anglikaner, Freikirchler und querbeet erleben plötzlich ganz neue Geisteserfahrungen. Da wird Lobpreis freigesetzt, prophetisches Reden, Sprachengebet. Eigentlich ganz ähnlich, wie das die Pfingstbewegung erlebt hatte ein paar Jahrzehnte vorher. Und was haben jetzt die Pfingstler gemacht? Das war ja schließlich ihr Ding. Was fällt denen ein? Das ist unsere Erkenntnis. Versteht ihr, es ist immer wieder eine Gefahr, dass wenn man mal etwas entdeckt hat, das kultiviert hat, dann denkt, das ist jetzt wie unsere Offenbarung. Wir haben jetzt da sozusagen ein Sonderrecht drauf. Aber das ist nie die Absicht Gottes. Wenn Gott etwas offenbart, möchte er immer, dass es dem ganzen Leib dient. Und aus dieser charismatischen Bewegung wurde dann, ist dann in den so 1980er Jahren ungefähr auch die prophetische Bewegung entstanden. Hörendes Gebet, geistliche Kampfführung wurde entdeckt. Befreiung und innere Heilung in der Seelsorge wurde entdeckt. Es entstanden Seelsorgehäuser, Seelsorgedienste. Heilungsgebet wurde entdeckt. Es entstanden Heilungshäuser, Heilungsräume. Gebetsbewegungen entstanden. Man hat die Dynamik des Gebetes neu entdeckt. Gebetshäuser entstanden. Man hat den fünffältigen Dienst wieder entdeckt. Nach Epheser 4. Von Aposteln, Propheten, Lehrern, Hirten und Evangelisten hat gemerkt, diese Dienste gibt es ja heute noch, eben insbesondere die prophetische. Das prophetische Amt hat man wieder entdeckt und das gelebt. Und dann so ungefähr ab dem Jahr 2000 ist diese apostolische Bewegung gekommen, wo es Gott darum ging, auch wieder weltweit, das ist für mich sehr interessant, das ist ganz ähnlich verlaufen, wenn ich so mich rumhöre, wenn es um apostolische Bewegungen geht, zu merken, dass es fast zeitgleich Gott weltweit verschiedenen Leuten ganz ähnliche, gleiche Prinzipien aufs Herz gelegt hat. Und eine neue Sicht vom Reich Gottes schenkt, wo es darum geht, dass in allen Lebensbereichen wieder die Prinzipien und Ordnungen des Königreiches Gottes etabliert werden. Es ging darum zu erkennen, dass Gemeinde nicht Institution ist, sondern Familie ist. Es ging darum zu erkennen, dass es um Sohnschaft geht und um Vaterschaft geht in unseren Beziehungen, dass es um jüngerschaftliche Beziehungen geht. Es geht darum, dass man erkannt hat, dass Gemeinde nicht einfach nur so die kleine lokale Gemeinde ist, sondern dass Gott, wenn er von Gemeinde spricht, im Neuen Testament eigentlich immer eine Stadt meint. Da gab es eine Gemeinde in Rom. Da gab es eine Gemeinde in Korinth, in Ephesus, in Kolossea und in Galatien. Das ist dann eine ganze Region. Und die wurde als eine Gemeinde angeschrieben von Paulus, an die Gemeinde in Rom. Und lest dann mal am Schluss des Römerbriefs die Grüße. Das ist ganz interessant, als Paulus dann die Grüße erwähnt, dann schreibt er, und gib Grüße demjenigen im Haus dort und im Haus da und im Haus dort. Und dann merkst du plötzlich, die Gemeinde in Rom, das ist nicht so eine Gemeinde, wie wir uns das vorstellen. Das sind ganz viele verschiedene Häuser. wo Leiter sind, geistliche Väter sind, die diese Häuser leiten und zusammenbilden, die Gemeinde von Rom. Und das war in Korinth so und in allen anderen Städten auch so, in Ephesus. Und das ist etwas, was wir am Entdecken sind. Und das Ältestenschaft nicht etwas ist, was in einer lokalen Gemeinde etabliert ist, sondern die Bibel spricht von Ältestenschaft immer im Sinn von einer Stadtgemeinde oder von einer regionalen Gemeinde. Da die Leiter der einzelnen Häuser bilden zusammen die Ältestenschaft dieser Stadtgemeinde. Das ist eine neue Offenbarung. Das ist etwas, was Gott in dieser apostolischen Bewegung schenkt. Und dass Leiter der verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Denominationen und Konfessionen erkennen, wir sind ja Brüder. Wir haben ja den gleichen Herrn. Wir haben eigentlich das gleiche Fundament. Wir haben uns in der Vergangenheit etwas unterschiedlich entwickelt, von unterschiedlichen theologischen Meinungen oder Strömungen leiten lassen. Aber eigentlich sind wir alle zusammen Gemeinde, Kirche. Das ist etwas, das Gott in dieser apostolischen Zeit offenbart. Und wenn das euch jetzt vieles von dem noch neu ist, dann ist es, weil diese Bewegung auch noch neu ist. Und in der Schweiz ist da übrigens alles immer 20 Jahre später, gell? Also, so viel ich weiß, ist die charismatische Bewegung in der Schweiz erst so in den 80er Jahren so richtig gelandet. Also 70er Jahre war vielleicht so der Anfang und dann erst so mit voller Wucht in den 80er Jahren. Und das ist kein Problem, das macht nichts, das ist für Gott kein Problem, wir können etwas später. Lieber später als gar nicht. Und das Interessante ist jetzt auch hier wieder, Martin hat das auch gesagt, es geht ja eigentlich um den apostolischen und prophetischen Dienst. Auf das Fundament der Apostel und Propheten will Gott seine Gemeinde bauen. Diese beiden Dienste müssten eigentlich zusammenspielen. Eigentlich müssten wir sagen, es geht jetzt um eine apostolisch-prophetische Bewegung. Und wir merken jetzt schon, wer könnte jetzt hier wohl am ehesten ein Problem haben mit dieser apostolischen Bewegung? Es ist eben genau die prophetische Bewegung. Und weshalb? Und ich sage das hier in aller Ehrfurcht, ich bin Teil. Ich wurde in dieser charismatischen Zeit wiedergeboren. Ich bin sozusagen eine Frucht dieser Bewegung, ich bin da drin groß geworden. Ich habe all diese Bewegung, diese ganze prophetische Bewegung, habe ich alles am eigenen Leib erfahren. All diese Manifestationen des Heiligen Geistes und ich war sehr gesegnet dadurch. Ich möchte es in keiner Weise schmälern oder irgendwie kleinreden oder so. Aber ich glaube, es ist eine Gefahr hier und ich möchte uns alle warnen. Wisst ihr, wenn du mal so in einer prophetisch-charismatischen Veranstaltung warst und dann ist die Gegenwart Gottes auf so eindrückliche Weise da. Du spürst die förmlich und dann geschehen gewaltige Dinge. Menschen werden geheilt. Menschen fangen an irgendwie zu zittern oder so komisch zu manifestieren und da kommen prophetische Worte und die fangen an zu lachen und all diese, auch diese Toronto-Phänomene, die da waren. Und dann ist so dieser Eindruck, jetzt haben wir den geistlichen Zenit erreicht. Also mehr als das kann es an Gottes Gegenwart irgendwie gar nicht mehr geben. Und dann kommt diese apostolische Bewegung, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal so in einer apostolischen Konferenz in Südafrika war, 2011, hatte ich so den Eindruck, ja, also, das fühlt sich jetzt aber nicht so geistlich an hier. Da habe ich also schon andere Veranstaltungen erlebt, da ging dann ganz anders die Post ab. Und merkt ihr etwas? Wie schnell kann man zum Richten kommen, zum Urteilen kommen, zum Vergleichen kommen. Und wenn Gottes Zeitraum, wenn Gottes Saison, Gottes Zeitabschnitt wechselt, ist es nötig, dass wir Schritt halten. Und dann ist vielleicht nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und diese gleiche Konferenz, die ich nicht so in dieser gleichen Art Gegenwart Gottes erlebt hatte, wie ich mir das gewohnt war. In dieser Konferenz, das war in Pietermaritzburg bei Thamu Naidu, hat Gott mir Dinge offenbart in einer Woche. Die haben mein ganzes bisheriges Verständnis erneuert, aufgemischt, neu verknüpft. Und ich war damals so am Punkt, ich war als Pastor an einem Punkt in einer Gemeinde, wo ich den Eindruck hatte, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich habe, gegeben. Ich habe alles, was ich irgendeinmal an der Bibelschule, am theologischen Seminar gelernt habe, ich habe alles weitergegeben. Und ich habe gar nicht mehr. Meine Predigten haben sich angefangen zu wiederholen. Ich habe wieder die, die ich schon vor 10 Jahren gehabt habe, wieder aus der Schublade genommen, ein bisschen aufgepeppt. Und hatte dieses ungute Gefühl, ich bin nicht fähig, die Gemeinde weiterzubringen und weiterzuleiten als bis hierher. Ich komme irgendwie nicht weiter, weil ich selber nicht weiter bin. Das war meine Situation damals und ich war verzweifelt. Und dann hat Gott in dieser einen Woche mir eine ganz neue Motivation, eine neue Offenbarung, neue Zusammenhänge gezeigt. Und ich war so begeistert, als ich nach Hause kam und das weitergegeben habe an die Gemeinde. Wir haben dann eine Lebensschule angefangen, haben wir dem gesagt, alle 14 Tage, Mittwochabend, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, habe ich alles, was ich in dieser einen Woche da in Südafrika an neuen Offenbarungen erhalten habe. Es war nicht nur das, was die Redner gesagt haben. Da war eine neue Offenbarung, habe ich dann der Gemeinde weitergegeben und diese Lebensschule hat 3 Jahre gedauert. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, das ist eine andere Art der Gegenwart Gottes, als ich mir gewohnt war. Das ist eine andere Art, wie Gott jetzt spricht und weitergeht. Und ich hatte einen jungen Freund, den habe ich mal so mitgenommen an eine so eine apostolische Konferenz. Und das war so ein leidenschaftlicher Lobpreiser, der hat gesagt, wenn ich meine Gitarre in die Hand nehme und wenn ich anfange zu spielen und Gott anzubeten, dann ist die Gegenwart Gottes da. Das war sein Ding. Und dann ist er an diese Konferenz gekommen. Und am Anfang war er etwas verwirrt, so ähnlich wie ich auch etwas verwirrt war, so. Und konnte vieles nicht gerade so einordnen. Aber als diese Konferenz fertig war, hat er mir gesagt, weißt du was, jetzt ist mir etwas geschehen, das ist mir noch nie passiert. Jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben die Gegenwart Gottes nicht im Lobpreis, sondern in seinem Wort erlebt. Durch die Austeilung des Wortes Gottes die Gegenwart Gottes erlebt. Und versteht ihr, das sind Veränderungsprozesse. Als die Israeliten aus der Wüste in dieses verheißene Land gingen, den Jordan überschritten, dann war diese Wolkensäule und diese Feuersäule war dann plötzlich weg. Und das Manna, das sie täglich versorgt hatte, das war plötzlich auch weg. Also mit anderen Worten, Gottes Gegenwart war weg. Jetzt führt er die, stellt euch das doch bitte mal vor, jetzt führt er die 40 Jahre lang mit seiner Gegenwart durch eine Wüste in ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließen soll. Und in dem Moment, wo sie dieses verheißene Land betreten, sagt Gott, und tschüss, jetzt könnt ihr selber, ich gehe jetzt. Gegenwart Gottes weg. Das ist ja dramatisch. Und dann schauen die auf und merken, du, dieses verheißene Land, da ist schon wer. Da ist eine befestigte Stadt. Die sind bis auf die Zähne bewaffnet und wir haben nichts. Und dann sagt Gott, gibt Gott auch noch diesen unmöglichen Befehl, sie sollen jetzt sich auch noch beschneiden lassen, dass sie mal schon 3 Tage kriegsunfähig sind. Versteht ihr das? Gott führt in einen neuen Zeitabschnitt und seine Gegenwart ist auf einmal anders. War wirklich keine Gegenwart Gottes mehr? Dann haben sie das nur gemeint. Wisst ihr, was geschehen ist, bevor Josua dieses Jericho dann angriff? Der hat eine ganz spezielle Begegnung. Das ist übrigens auch etwas Typisches. Leiterschaft hat gewechselt von Mose zu Josua. Also es gibt einen Shift in der Leiterschaft. Du musst mit dem, was Gott im Moment aktuell tut, Schritt halten. Und dann ist diesem Josua dieser Engel erschienen oder diesem Engel des Herrn heißt da oder dem Anführer der Heerscharen, der himmlischen Heerscharen und hat gesagt, ich bin für dich. Josua war zuerst etwas verunsichert, hat gefragt, bist du für oder gegen uns? Nein, ich bin da der Anführer der himmlischen Heerschare. Wir sind die, die jetzt für euch den Krieg führen. Und dann auf einmal merkt er, aha, Gottes Gegenwart ist jetzt auf eine ganz andere Art. Und sie mussten lernen, gehorsam zu sein. Und in diesem Gehorsam, und das ist wieder genau das gleiche Prinzip, das ich schon am Anfang erwähnt habe, das war keine militärische Strategie des Josua, wie man jetzt dieses Kanaan, dieses verheißene Land einnehmen sollte. Das war Gottes Strategie. Und ich kann euch eins sagen, die israelitische Armee hat nur relativ wenig an diesem Sieg teilgehabt. Es war Gott selber, der gekämpft hat. Diese Stadtmauern Jerichos sind nicht zusammengefallen, weil die beschossen haben mit Kanonen und weiß ich was alles. Sondern weil das Volk gehorsam war. Weil sie auf das Wort Gottes gehört hat, das zu Josua kam, der gesagt hat, jetzt lauft jeden Tag einmal um diese Stadt und zwar schweigend. Und macht das 7 Tage lang und am 7. Tag läuft ihr 7-mal ringsherum, die Bundeslade voraus und dann blast ihr in diese Hörner. Und das Einzige, was das Volk Israel getan hat, war einfach das, was Gott sagt, dem gehorsam sein. Und als sie das machten, sind diese Mauern Jerichos eingestürzt. Und dann könnt ihr weiterlesen im Buch Josua diese ganzen Geschichten, als diese Hagelsteine kamen und als die Uhr rückwärts ging. Das sind ja ganz verrückte Geschichten, die da geschehen. Wie Gott diesen Krieg geführt hat, für sein Volk das Land eingenommen hat. Sie mussten nur gehorsam sein. Das tun, was Gott sagt. Und einmal haben sie nicht getan, was Gott gesagt hat. Ai, dieser Achim hieß er, glaube ich, der Achan, der diese Beute auf die Seite getan hat, ob schon der Herr gesagt hat, dass er steht unter dem Bann, unter dem Fluch. Gottes rührt das nicht an. Und er hat das in seinem Zelt vergraben und der nächste Angriff, der ging total in die Hose. Und dann haben sie das rausgefunden, auch wieder prophetisch durchs Los, wer das war. Und dieser Achan und seine Familie musste das Leben lassen. Und dann hat Gott wieder Sieg gegeben. Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich sagen will. Auch wenn wir hier von einer apostolischen Konferenz sprechen oder von einer apostolischen Bewegung, von einer prophetisch-apostolischen Bewegung, wichtig ist, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Dass wir lernen, mit Gott Schritt zu halten. Und wenn er uns aus Traditionen und aus Gewohnheiten rausruft, dass wir dann treu sind und gehorsam sind und das neue Land, das er uns gibt, einnehmen, und zwar nach seiner Strategie und nicht nach unseren Vorstellungen. Und das ist eine Herausforderung.